Brisante Virenexperimente, das ist unser Thema heute in D-Radio Wissen. Grund dafür ist eine Studie einer niederländischen Forschungsgruppe, denen es unter Laborbedingungen gelungen ist, das Vogelgrippevirus H5N1 so zu verändern, dass es wahrscheinlich auch von Mensch zu Mensch bringen könnte. Bisher ist man davon ausgegangen, dass das so nicht möglich ist. Ein neues gefährliches Virus ist also entstanden und unter Wissenschaftlern ist es sehr umstritten, ob diese Studie überhaupt veröffentlicht werden sollte, weil man große Sorge davor hat, dass dieses Wissen missbraucht werden könnte und zum Beispiel als Biowaffe genutzt werden könnte. Warum gefährliche Viren trotzdem wichtig sind für die wissenschaftliche Forschung, darüber möchte ich jetzt mit Rolf Kaiser sprechen. Er ist Virologe an der Uniklinik in Köln. Guten Morgen, Herr Kaiser.
Guten Morgen.
Herr Kaiser, was halten Sie denn von den Forschungsergebnissen der Niederländer?
Also die niederländische Forschungsgruppe ist eine sehr anerkannte Forschungsgruppe. Das ist also nicht Frankenstein, sondern eine ehrenhafte Gruppe an der Universität Rotterdam. Und die haben es geschafft, durch wenige Veränderungen in dem Erbgut der Vogelgrippeviren, deren Gefährlichkeit zu erhalten und die Infektiosität, also die Übertragbarkeit, deutlich zu erhöhen. Und damit ist die Möglichkeit gegeben, dass es so gefährlich bleibt wie das Vogelgrippevirus, aber so ansteckend wie die Schweinegrippe. Uns Forscher stellt sich da natürlich die Frage, was macht das Virus so wenig ansteckend oder was macht das Virus so hoch ansteckend? Und diese Frage sind diese Forscher nachgegangen, was prinzipiell wichtig ist, um zu verstehen, was kann uns schlimmstenfalls passieren. Man kann auch bei der hohen Variabilität von dem Influenza-Virus,
also das heißt, wie der sich verändert, Variabilität?
Genau, es verändert sich sehr stark, viel stärker als die Menschen. Praktisch jede Virusgeneration hat einige Veränderungen und die meisten sind schlecht für das Virus, das heißt, es ist schädlich für deren Vermehrung. Manche geben einen Vorteil und in diesem Fall haben wenige Änderungen dazu geführt, dass das Virus ansteckender geworden ist. Und das ist unter anderem wichtig zu verstehen, einfach weil, wenn man das Virus als den Feind oder als Gegner in einem Schachspiel betrachtet, zu verstehen, was macht das Virus und wie können wir kontern, wie können wir gegebenenfalls dem Virus sogar einen Schritt voraus sein. Heißt auch in anderen Worten, wir sind in der Lage, auch gegen solche Viren Impfstoffe zu entwickeln, bevor dieses gefährliche Virus sich unter den Menschen ausbreiten würde.
Das heißt, diese Ergebnisse von der niederländischen Forschungsgruppe bringt durchaus einen großen Erkenntnisgewinn, wenn ich Sie richtig verstehe.
Das ist richtig.
Was weiß man denn überhaupt darüber, wie sich diese Grippeviren übertragen? Also ist es zum Beispiel prinzipiell möglich, dass sich alle Grippeviren, die zum Beispiel Tiere haben, auch auf Menschen übertragen können oder dass ich mit irgendwelchen Grippeviren, die ich habe, ein Tier anstecken kann? Mensch zu Mensch, wie funktioniert das?
Von Mensch zu Mensch funktioniert ganz gut, dann ist das Virus ja schon an den Wirt Menschen angepasst. Die Tiere und Menschen unterscheiden sich in kleinen Dingen und die können unter anderem bedeutend sein für die Viren, so dass sie eben nicht über die Artgrenze springen können. Also Viren, die bestimmte Tiere krank machen, schwer krank machen, sind vielleicht deshalb bei Menschen nur harmlos, weil sie den Menschen gar nicht infizieren können. Sie finden ihre Schlüsselstellen nicht, mit dem sie infizieren. Und bei dem Vogelgrippevirus ist es so, dass die sehr gut Vögel infizieren können, aber sehr schlecht Menschen infizieren. Das zeigt sich ja auch daran, dass bei der Vogelgrippe, obwohl sie sich ja über die Welt durch die Vögel verbreitet hat, diese Viren sind ja weltweit vorhanden, aber wenig Menschen, keine 600 Menschen wurden bislang infiziert und eine Übertragung von Mensch zu Mensch wurde nur meines Wissens nach in einem einzigen Fall beobachtet. Also die Übertragbarkeit dieser Viren war sehr schlecht. Wenn es jetzt dem Virus gelingt, durch wenige Veränderungen sich an die Schlüsselstellen des Menschen anzupassen, dann ist die Übertragbarkeit gleich viel höher.
Und wir können uns eben auch von Tieren anstecken. Also wir bei der Vogelgrippe zum Beispiel, das kommt ja selten vor, haben Sie gerade gesagt, aber es ist möglich, es passiert.
Ja, der Unterschied liegt darin, dass die Schlüsselstellen, die Rezeptoren, wie wir das nennen, für diese Viren relativ tief in der Lunge sitzen. Mhm. Man muss also diese Viren richtig tief inhalieren, wogegen die saisonale Grippe ihre Schlüsselstellen, ihre Rezeptoren in den oberen Atemwegen finden, die einfacher zu erreichen sind für die Viren und damit auch die Einsteckung viel, viel einfacher ist. Also die Schwierigkeit, diese Rezeptoren zu erreichen, hat letztlich auch uns geschützt vor der Vogelgrippe-Pandemie.
Was machen die Viren denn, wenn die nicht im Labor verändert werden? Also in der freien Natur, wenn ich es mal so formulieren kann. Kommt es vor, dass sich die Viren von selbst miteinander verbinden und dadurch auch hochgefährlich werden? Gibt es das Phänomen?
Richtig. Das kann in der Natur passieren. Wir wissen auch gar nicht, ob nicht dieser Stamm, den die Niederländer da erzeugt haben, bereits irgendwo in der Natur vorkommen, in irgendwelchen Vögeln, wo einfach mangels Kontakt zwischen diesem Vogel und den Menschen noch keine Übertragung stattgefunden hat. Denkbar ist das. Wir wissen aus der Vergangenheit, die berühmte spanische Grippe war auch eine Vogelgrippe.
Also 1918 war das ungefähr.
Das war 1918, ne? Und sie ist von Vögeln auf den Menschen übertragen worden. Und das Virus hat weniger Veränderungen gezeigt von den Vogelviren zu den Menschenviren und war sehr infektiös und sehr, sehr gefährlich. Da sind ja mehr Leute dran gestorben als im Ersten Weltkrieg an dieser Grippe, an der spanischen Grippe, wie sie später bezeichnet worden ist.
Warum ist es denn wichtig für Wissenschaftler, dass diese Art von Forschung, wie die Niederländer sie jetzt betrieben haben, warum braucht man die? Warum braucht man dieses Wissen um mutierte Viren?
Also wir wollen ja verstehen, was unser Gegner macht.
Und also da wären wir wieder beim Schachspiel. Ne? Also Sie als Wissenschaftler wollen wissen, was macht das Virus im nächsten Schritt und wie kann ich quasi vorab schon reagieren?
Genau, wir wollen nicht dem Virus und seinen Aktivitäten hinterherhechten, sondern wir wollen es möglichst schon frühzeitig blockieren. Wir wollen einfach, wenn wir wissen, das und das wird das Virus als nächstes machen, genau da den Riegel vorschieben.
Und dafür sind solche Forschungen wichtig.
Wichtig, ja.
Also das heißt, es ist gut auf der einen Seite, aber es birgt auch eine gewisse Gefahr, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man so ein Virus als Waffe einsetzen könnte.
Richtig. Deshalb sollte ja auch der genaue Bauplan davon nicht veröffentlicht werden. Das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu.
Okay, das heißt also, ne, wäre jetzt noch eine Frage von mir gewesen, ich stelle sie Ihnen jetzt trotzdem. Sind Sie dafür oder dagegen, dass diese Ergebnisse von dieser Studie veröffentlicht werden?
Also die Studie prinzipiell, was man gemacht hat, was gekommen ist, ist wichtig zu veröffentlichen, aber die genaue Veränderung im Bauplan der Viren in der Erbsubstanz, die sollten nicht veröffentlicht werden, denn es ist mit den heutigen Techniken relativ einfach, diese Veränderungen nachzubauen und das birgt natürlich eine Gefahr für den Bioterrorismus.
Herr Kaiser, vielen Dank fürs Gespräch. Schön, dass Sie da waren. Rolf Kaiser war bei uns, er ist Virologe an der Uniklinik in Köln und es ging darum, warum es wichtig ist für die wissenschaftliche Forschung, dass sich die Wissenschaftler auch mit gefährlichen Viren beschäftigen. Brisante Virenforschung, das ist heute unser Tagesthema hier in D-Radio Wissen und alle Interviews und Beiträge dazu finden Sie auch bei uns im Netz versammelt auf unserer Homepage dradiowissen.de.